Jugendlein graue von himmelblauem Schein.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge Offene Ohren. Eva Morlang und ich, Luise Rauer, starten heute eine kleine neue Reihe innerhalb von Offene Ohren, in der wir explizit uns mit in Sachsen lebenden Musikerinnen und Musikern unterhalten werden. Eva und ich leben selbst in Leipzig. Eva ist Journalistin, ich bin Musikerin. Und die kommenden 4 Folgen werden unter anderem über die Kanäle von So geht Sächsisch veröffentlicht. Wie Sächsisch geht oder auch gehen kann, werde ich heute neben anderen Themen mit unserem Gast Antonio Morejón Caravaggio besprechen. Antonio ist Übersetzer, Dolmetscher und Sänger. Und so würde ich sagen, starten wir heute gleich mal mit einem kleinen musikalischen Ausschnitt aus einem deutschen Volkslied aus dem 16. Jahrhundert, Weiß mir ein Blümlein blaue, hier gesungen von Antonio Morejón Caravaggio.
Weiß mir ein Blümlein blaue von himmelblauem Schein. Es steht in grüner Aue und heißt Vergissnichtmein.
Hallo Antonio, schön, dass du da bist. Du bist in Dresden heute und ich bin in Leipzig und wir reden über Zoom.
Genau, genau.
Du bist in Halle geboren, Antonio, in Dresden aufgewachsen und hast in Leipzig studiert. Und wir haben uns beide über dieses Studium der Translation Spanisch-Deutsch kennengelernt und haben schnell gemerkt, dass uns außer der Sprache noch mehr verbindet, nämlich die Musik. Zu diesen beiden Themen möchte ich heute einfach ein bisschen mit dir quatschen. Zu Sprache, Mehrsprachigkeit und Musik, was es da für Verbindungen gibt oder wie es für dich persönlich die Beziehung zwischen Sprache und Musik aussieht. Spanisch und Deutsch sind deine Hauptsprachen, aber du hast noch ganz viele andere Sprachen, die du sprichst, die du gelernt hast. In welchen Sprachen arbeitest du, singst du, träumst du?
Vielen Dank. Erstmal hallo aus Dresden. Ja, tatsächlich bin ich gerade erst wieder in Dresden gelandet. Habe jetzt hier eine Wohnung gefunden, bin gerade wieder nach Dresden gezogen. Also es schließt sich ein kleiner Kreis sozusagen. Und ich freue mich auch jetzt hier in diesem Rahmen Podcast Offene Ohren reden zu können, weil offene Ohren, das hat mit Sprachen sprechen, mit Sprache umgehen, mit Musik, Musik machen, Musik rezipieren, ja, total viel zu tun. Und da freue ich mich besonders. Also es passt irgendwie ziemlich gut. Wegen der Sprachen. Ja, also Deutsch und Spanisch, das sind tatsächlich so meine Hauptsprachen, wobei Französisch sich auch ganz schön gut dazu gemogelt hat. Und außerdem, was das Übersetzen im Geflüchtetenbereich und auch im Migrationsbereich anbelangt, arbeite ich auch ab und zu mit Portugiesisch, Englisch und Italienisch. Und in all diesen Sprachen singe ich auch, in manchen mehr, also in Spanisch deutlich mehr als in Deutsch zum Beispiel, obwohl ich auch Sachen in Deutsch mache, in Deutsch dann wiederum mehr als in Französisch, aber dann in Italienisch vielleicht auch wieder mehr als in Französisch. Also es ist auf jeden Fall mehrsprachig ganz schön was los in meinen Projekten und bei mir. Und weil du das mit dem Träumen angesprochen hast, tatsächlich, wenn ich mal ein paar Wochen intensiv viel in einer Sprache gesprochen habe, dann ist es auch egal, wie nah mir diese Sprache eigentlich ist, dann träume ich oft tatsächlich auch, zumindest passagenweise in dieser Sprache.
Und wie sieht es mit deiner Mehrsprachigkeit im Deutschen aus? Was für Dialekte sprichst du?
Also im Deutschen ist es ja eindeutig, ich bin ja in Halle geboren und in Dresden aufgewachsen. Das heißt, Sächsisch ist einfach prädestiniert dafür, mein Wahldialekt zu sein, wobei es ja heutzutage eher eine dialektale Färbung ist, anstatt dass es seine eigene Grammatik hätte und so. Aber immerhin, es hat trotzdem seinen Charme und den möchte ich mir auch nicht nehmen lassen.
Was für eine Gefühlswelt verbindest du denn dann mit dem Sächsischen?
Das Ding ist, dadurch, dass ich ja für diesen Landstrich total exotisch klingenden Namen habe, also Antonio Morejón Caraballo, klingt jetzt nicht so nach Klaus Müller, werde ich ja auch ständig drauf angesprochen oder die Leute kommen mit der Aussprache des Namens nicht klar. Kurzum, du wirst immer wieder drauf zurückgeworfen, auf dieses, oh, das klingt aber exotisch oder sie sind aber nicht von hier, oder? Oder, oh, das ist aber ein schöner Name. Schade, dass wir in Deutschland nicht solche schönen Namen haben. Und man sich dann so manchmal so denkt, okay, was haben wir gerade? Und bei mir, was geht auf Sächsisch, was auf Hochdeutsch schwerer oder nicht geht? Ich kann mich auf Sächsisch auf jeden Fall besser selbst auf die Schippe nehmen. Also ich kann mich selber aufs Korn nehmen, mich da nicht so ernst nehmen. Und ich benutze es oft, um mich über Dinge lustig zu machen, aber eben auch, um mich ein bisschen über mich selber lustig zu machen und nehme halt diesen meinen eigenen sächsischen Teil auch an. Also das ist nicht so, ich bin jetzt hier über den Sachsen und ich kann zufällig ein bisschen diesen Dialekt nachahmen und deswegen benutze ich das, um die runterzustufen, sondern ich sehe mich selber auch als Sachsen. Ich habe sozusagen so einen sächsischen Anteil. Und gerade bei diesen ganzen Debatten über Integration und Identifikation so mit dem Deutschsein oder mit dem, was weiß ich, mit dem Sächsischsein, empfinde ich es so langsam umso wichtiger auszudrücken, hallo, ich bin auch ein Part davon, ich bin auch eine Form von Sächsisch. So. Einfach durch mein hier geboren sein, durch mein Aufwachsen, durch mein in Kontakt sein mit der hiesigen Kultur, durch die Institutionen, die ich durchlaufen habe, wie zum Beispiel den Kreuzchor. Kreuzchor, wenn ich das höre, dann habe ich sofort wieder den Geruch von so Faustkeilen und von Eierschecke in der Nase. Faustkeile, das waren so etwas härter gebackene Weizenbrötchen, die es zu Kreuzchorzeiten in der Kreuzchor-eigenen Kantine gab. Gab es dann in fast jeder Pause. War immer mit mindestens 1 Zentimeter Butter bestrichen. Das hat man den Kindern auch angesehen, auf jeden Fall. Also mit diesem Sächsisch von der Sprache her, aber auch von Dingen, die hier so regionaltypisch sind, also wie bestimmte Musik, zum Beispiel geistige Chormusik, die sich hier entwickelt hat. Man denkt an Bach, Schütz.
Das Sächsische ist also fester Bestandteil deiner sprachlichen und kulturellen Identität. Wie kam das Spanische dazu? Oder wie kamst du zum Spanischsprachigen? Kannst du uns das etwas genauer erzählen?
Na klar, gern kann ich. Also ausschlaggebend ist auf jeden Fall mein Vater. Mein Vater kommt aus Kuba, aus Havanna und ist zum Studium über ein Stipendium 87 nach Deutschland gekommen. Ich bin 91 geboren und mein Vater hat halt mit mir, bis ich 3 war, auch regelmäßig Spanisch gesprochen, war dann aber irgendwann frustriert, weil ich konsequent auf Deutsch geantwortet habe. Aber das heißt, von Kindesbeinen an war es mir vertraut und mit dem Auswandern meines Großvaters von Kuba nach den USA, also nach Miami, war es auf einmal möglich, regelmäßig mit ihm zu telefonieren. Und das hat mich total motiviert mit 12. Da war ich 12, als das passiert ist. total motiviert, die Sprache doch noch aktiv anzuwenden und zu lernen, und habe mich dann mit Büchern hingesetzt, habe in der Zeit Italienisch gelernt und dann dieses Italienisch lernen dann gleich umgemünzt auf Spanisch anwenden, bis ich diese schon etwas verschüttete zweite Mutter oder vielleicht eher Vatersprache recuperado, wie sagt man gleich, also mir wieder zurück, ja, wie nachträglich noch angeeignet habe, bis hin, dass ich dann mit, ich glaube so mit 15, konnte ich dann auch meistens auf Spanisch denken oder habe auch schon angefangen, auf Spanisch zu träumen. Und dann ist nicht zuletzt wichtig, dass ich das meiste, was ich an Musik höre, auf Spanisch höre. Also sei es, dass es mittelalterliches Spanisch ist, sei es in Form von Ladino oder eben auch argentinisches Spanisch, weil ich ganz viel Tango höre und aber auch singe, argentinische Folklore, aber auch traditionelle Musik aus Kuba und aus anderen Ländern Lateinamerikas und natürlich auch Musikarten, die sich jetzt nicht in traditionell oder modern oder so verorten lassen, sondern eher Singer-Songwriter sind oder was Experimentelles. Ich glaube und hoffe, dass das beantwortet so ein bisschen die Frage, was mein Bezug zu Spanisch ist.
Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Dein Vater hat mit dir als Kind nicht immer Spanisch gesprochen und wenn überhaupt, dann nur als du sehr klein warst. Aber er gab dir dennoch den Grundimpuls, dich dann als Teenager selbst richtig reinzustürzen in die Sprache und dich hinzusetzen, um Spanisch zu lernen.
Ganz genau, ganz genau. Das ist so, also auf der einen Seite hat mir das auch so ein Komplex beschert, so von wegen, oh, das ist ja gar nicht so meine richtige Muttersprache und kann ich das dann als solche so nennen? Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, auf jeden Fall. Und ich bin total froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil so ist Spanisch für mich nicht so krass an meinen Vater gebunden, sondern eben an diese, meine eigene Freiheit zu wählen, meine sprachliche Heimat zu definieren und immer wieder neu zu definieren. So. Insofern, ja, hast du das ziemlich gut zusammengefasst.
Spannend finde ich, dass du sagst, du hattest lange eine Art Komplex, weil es ja eigentlich nicht deine Mutter- bzw. Vatersprache ist, weil du Spanisch erst später richtig gelernt hast. Das erinnert mich ein bisschen an meine eigene Geschichte, denn mein Impuls, Spanisch zu lernen, war in meinem Fall tatsächlich meine Mutter, die einen Teil ihrer Kindheit oder frühen Jugend in Lateinamerika verbracht hat. Und dieser Zeitabschnitt war wohl so wichtig für sie, dass sie ihre eigene Sprachnostalgie zum Spanischen früh auf mich übertragen hat. Bei mir zu Hause wurde zwar nicht Spanisch gesprochen, aber seit ich mich erinnern kann, sehr viel spanischsprachige Musik gehört. Und mit 11 Jahren bin ich dann in Berlin auf eine spanisch-deutsch-zweisprachige Schule gekommen. Und ab da, eigentlich bis heute, war dann mein soziales Umfeld sehr durch diese Bilingualität geprägt. Im Anschluss an mein Abitur habe ich in verschiedenen spanischsprachigen Ländern gelebt, mehrere Jahre, und ja unter anderem auch Spanisch-Übersetzung studiert. Mein Normal in Anführungsstrichen ist also eines, das sehr durch Zweisprachigkeit geprägt ist. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass meine Beziehung zum Spanischen eine ganz andere ist als die einer in Anführungsstrichen richtigen Muttersprache. Ja, also wenn zum Beispiel jemand in einem spanischsprachigen Land aufgewachsen ist, dort zur Schule gegangen ist und so weiter. Ich glaube aber, dass das Interessante hier gar nicht ist, was das richtig oder eigentlich oder falsch einer Muttersprache ist, sondern interessant ist, dass es diese verschiedenen Facetten gibt und diese verschiedenen Graduierungen von Möglichkeiten sprachlicher Identität. Ich stelle mir diese sprachliche Identität manchmal wie ein Haus vor. Und in meinem Haus zum Beispiel wären die Böden, also das Parkett oder die Teppiche, deutschsprachig. Aber einige der tragenden Wände zum Beispiel durchaus spanischsprachig. Und vielleicht kommt bei der Decke ja nochmal eine andere Sprache dazu, zum Beispiel die Musik und so weiter. Wie, Antonio, sieht dein Haus aus?
Ich finde es auf jeden Fall, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich nochmal kurz auf dieses Eigentlich und auf dieses Muttersprachending zurückkommen, weil jetzt gerade, wo ich dich das nochmal von deiner Perspektive habe erklären, hören, kam mir so in den Sinn, dass es ja auch so ein totales Branding, so ein Labeling ist mit diesem Muttersprachending, ne? Also weil ich finde, in unseren beiden Fällen ist es nicht ganz eindeutig. Man kann nicht 100% sagen nein und man kann auch nicht 100%ig sagen ja. Und das stellt für mich dann so die Frage, wo geht denn das los und wo hört das auf? Und geht es so sehr um Herkunftsfamilie oder ist dann die soziale gewählte Familie vielleicht oder eben die gewählte Identifikation, die gewählte, konstruierte Identität nicht vielleicht viel ausschlaggebender, so als die Herkunftsfamilie. Und damit komme ich dann auch gleich zu diesem Hausbild. Ich finde ja das Bild, was du ja genommen hast, mit dem Haus und den Teppichen, mega cool, weil ein Haus ist ja definitiv etwas, was gebaut ist, was konstruiert ist. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn bei dir zum Beispiel jetzt, bei dir Luise, du einen deutschen Teppich hast, einen deutschen Fußboden, was ich auch spannend finde, weil sowohl Teppich als auch Fußboden müssen verlegt werden, können ausgewechselt werden. Und das Spanische, so die Wände, habe ich bei mir eher das Gefühl, dass die Sprachen diese Trägerfunktion und diese Teppichfunktion abwechseln. Also das heißt, dass es manchmal wochenweise eher Spanisch ist, was so das Fundament bildet und dann kleckere ich da so mit Deutsch drauf und was dann noch so kommt, Französisch ist da auch ganz viel so im Fugenwerk. Und manchmal ist es dann aber doch eher Deutsch und dann ist zeitweilig mal auch emotional irgendwie Französisch wichtiger oder tatsächlich auch Tschechisch, weil die Mutter meiner Mutter ja Tschechin ist. Das heißt, Tschechisch ist auch eine Sprache, die ich als Kind immer gehört habe, nicht beigebracht bekommen habe, aber die ich dann auch dann zu Uni-Zeiten noch gelernt habe und nicht so gut sprechen kann wie Spanisch oder Französisch oder so, aber fast so gut verstehen kann auf jeden Fall. Und es ist eine Sprache, ist die total an Kindheit und Besuchen, also mich an Besuche der Verwandtschaft in der Osttschechei erinnert, bestimmtes Essen, bestimmte Erlebnisse und natürlich auch bestimmte Musik, die wir da gehört haben. Und ja, und dann ist es halt bei mir eher so Baukastensystem oder vielleicht so Sprachen-IKEA. Man kann es unterschiedlich anwenden und wieder abnehmen von den Wänden. Also richtig abnehmen, damit es verschwindet, nicht, aber sozusagen, es ist ganz schön transformierbar, welche Funktion das erfüllt.
Ja, vielleicht ist ja dein Haus eher ein nomadisches Haus, also ein Haus, das wie ein Zelt, das du auch auf- und abbauen kannst. Also du kannst die Teppiche zusammenrollen und dann wieder woanders ausschlagen und ne, das, was mal als Material für die Wände benutzt wird, ist beim nächsten Mal der Boden. Oder also flexibel.
Ja, total. Also ich finde es auch ein total gutes Bild, weil du kennst mich ja, meistens bin ich irgendwie mit einem Rucksack unterwegs, auch gern mal mit einem größeren. Und wenn ich mal nicht mit einem größeren Rucksack um die Ecke komme, dann fragst du gleich, Antonio, wo hast du denn dein Haus gelassen? Und ich glaube, da triffst du den Nagel ziemlich auf den Kopf. Es ist echt so ein Mitnehmding.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die, sag ich mal, positive Seite der Mehrsprachigkeit. Was sind denn aber auch die schwierigen Seiten? Oder gibt es auch, gibt es auch negative Seiten von Mehrsprachigkeit?
Ich glaube, ich muss ganz schön länger nachdenken, um so diverse oder um viele negative Seiten davon zu finden. Aber eine, die mir sofort einfällt, ist, klar, ich habe sozusagen eine ganze Palette von Ausdrucksmöglichkeiten und von Lese- und Verstehmöglichkeiten. Aber wenn ich sozusagen diese Möglichkeiten in ihrer Fülle mit jemandem teilen möchte, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil dann muss ich anfangen zu übersetzen. Und wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, dann, egal ob du nun Fremdsprache sprichst oder nicht, eigentlich musst du permanent übersetzen, wie du Welt wahrnimmst und wie du sie vielleicht bewertest oder auch nicht. Und wenn ich das dann für verschiedene Sprachen machen soll, also für verschiedene Cluster an Lebens- und Wahrnehmungsrealitäten, das ist manchmal auch wie eine Überforderung und macht ein Stück weit auch einsam, weil ich dann ziemlich genau gespiegelt bekomme, dass ich in dieser Überschneidungserlebenswelt allein bin. Weil genau diese Kombi, die es bei mir ausmacht, die finde ich so schnell nicht wieder. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding, oder wenn man jetzt in Phasen kommt, das ist ein anderes Ding, wenn man in Phasen kommt, wo es schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, und man macht sich das, ich mache das dann mit mir selber in meinen verschiedenen Sprachen mit mir aus, das macht es natürlich auch nicht leichter und nicht weniger kompliziert an manchen Stellen. Das sind so die Hauptpunkte, die mir dazu einfallen, zu negativen Seiten.
Das Spanische ist also in unser beider Leben sehr wichtig. Ein Unterschied ist aber, dass bei dir aufgrund deines Namens und Aussehens von deinem Umfeld meist davon ausgegangen wird, dass deine Muttersprache nicht Deutsch sei und bei mir, Luise Rauer, nicht mal die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass es auch anders sein könnte. Was macht dieses von deiner Umgebung als anders gelesen werden mit dir?
Das ist ein ziemlich guter Punkt, weil dieses anders gelesen werden ja nicht bei diesem gelesen werden bleibt, sondern aufgrund dieses gelesen werdens wird man ja auch anders behandelt, wird Mensch anders behandelt. Ich kann das nur noch mal deutlich machen an Erlebnissen, wie nicht so knapp habe ich erlebt bei Bahnfahrten, zum Beispiel in der Straßenbahn, dass wenn dann der Kontrolleur oder die Kontrolleurin einsteigt und es sitzen jetzt nicht noch mehr migrantisch aussehende Menschen oder migrantisch potenziell zu lesende Menschen in der Bahn, dass ich dann oft zuerst kontrolliert werde. Ganz unabhängig davon, ob ich mich jetzt irgendwie verdächtig verhalte oder nicht. Das ist dann schon immer wieder so ein awkward Moment. Oder dass, wenn ich in Geschäfte wie Zara oder so reingehe, mich dann über eine halbe Stunde die Security verfolgt, ohne sich weiter zu erklären oder sich dann auch später zu entschuldigen, nachdem ich sie darauf angesprochen habe, dass ich das unmöglich finde, davon auszugehen, ich könnte in dem Laden klauen, weil ich sehe aus, als käme ich aus dem Ausland. Also wie absurd, also dieses anders behandelt, anders gelesen werden, das beinhaltet für mich halt ganz viel auch verschiedene Erfahrungen an Ausgegrenztheit. Also sowohl ausgegrenzt sein aufgrund meines Aussehens, also meines in Anführungszeichen nicht deutsch Aussehens, ausgegrenzt werden mit dieser sprachlich kulturellen Zuordnung, ausgegrenzt werden, nicht zuletzt auch durch mein Schwulsein, nicht nur im deutschen Kontext, sondern natürlich auch in diversen anderen kulturellen Kontexten oder Arbeitskontexten oder Kontexten in der Öffentlichkeit natürlich auch nicht zuletzt. Diese unterschiedlichen Erfahrungen des Ausgegrenztseins führen mich auch zu einer meiner Tätigkeiten, also meiner sprachmittlerischen Tätigkeiten, nämlich dem Dolmetschen in psychosozialer Beratung und Psychotherapie, nicht zuletzt im Mosaik e.V. des PSZ Leipzig, weil in den Sitzungen mit den KlientInnen, mit den PatientInnen viele von solchen Erfahrungen natürlich Thema sind und extrem gehäuft Rassismus-Erfahrungen Thema sind, aber natürlich auch Ausgrenzungserfahrungen aufgrund des Bildungshintergrunds, aufgrund der sexuellen Orientierung, wo ich nochmal einen anderen Zugang habe oder einen persönlichen Zugang habe, weil ich mich selber als schwul verorte und deswegen im geflüchteten Kontext auch verstärkt für queere Geflüchtete, also Geflüchtete arbeite, die entweder homosexuell, bisexuell, transsexuell, intersexuell, asexuell sich selber identifizieren oder zumindest Erfahrung in dem Bereich haben und merken, das hat mit ihnen zu tun und das macht, dass sie sich, gerade weil noch dieses Migrantische dazukommt, das macht, dass diese Menschengruppe besonders vulnerabel ist und prädestiniert dafür, psychische Störbilder zu entwickeln. Was ich in meiner Jugendphase vor allen Dingen auch am eigenen Leib erlebt habe, dass sozusagen dieses ständige anders behandelt werden, dieses ständige Gefühl von nicht dazugehören, dass sich das dann so niederschlägt in einer ganz fürchterlichen inneren Unruhe und einem Unwohlsein, Unwohlstseins mit sich selbst, was erst durch positive und zum Teil eben dann eben therapeutische Beziehungserfahrungen ein Stück weit wettgemacht werden kann. Und von der Warte bin ich da sehr, sehr dankbar, gerade in diesem Bereich Dolmetschen, Sprachmitteln zu dürfen, weil da so Zwischentöne von Persönlichkeit, von Identität, von was denken denn Menschen über sich, wie sie gelesen werden, was nehmen sie wahr, also diese Fülle, diese Vielfalt der Themen auf der einen Seite und aber auch dieses große Vertrauen, was diese Menschen, die da in diese Sitzung kommen, uns, also sowohl den TherapeutInnen und BeraterInnen als auch den Sprachmittelnden entgegenbringen, damit so ein Austausch über diese Themen möglich ist. Also das ist etwas, was mich ganz, ganz stark fasziniert. Und anstatt mich jetzt irgendwie runterzuziehen oder mich zu belasten, oft auch bestärkt in dem, was ich machen will. Was ich machen will im Sinne von Dolmetschen in diesem Bereich und auch eben Musik machen, ausdrücken, was und wie ich bin.
Was hat die Musik mit dir, mit der Sprache wieder zu tun? Also Wo siehst du die Verbindung für dich?
Zum einen ist Musik für mich eine universelle Sprache. Also schon allein mit diesem Begriff universelle Sprache, also eine, die man egal von seiner Herkunftskultur ein Stück weit verstehen kann. Wenn man die Texte weglässt, also eigentlich auch 100% verstehen kann, weil es um Emotionen geht. Also ist da für mich schon so eine rein konzeptuelle Verbindung zwischen Sprache und Musik. Und so wie ich Sprachen lerne, nämlich hauptsächlich übers Hören und übers Nachahmen, ist für mich auch kein bedeutender Unterschied zwischen Sprache und Musik. Also ich nehme Sprache musikalisch wahr. Ich kann Phrasen, Sätze in Sprachen, die ich noch nicht spreche und noch nicht verstehe, einfach nachahmen, weil ich es als Musik wahrnehme und als Musik dann auch reproduziere, bis zu dem Punkt, wo ich dann anfange, das kognitiv damit umzugehen, also das anfange, das zu verstehen und bewusst einzusetzen, was ich da an musikalischen Output habe. Und weil wir vorhin diesen Punkt hatten mit was Muttersprache ist, was sich heimisch anfühlt in unseren Lebenswelten. Es ist ja oft so ein Phänomen, dass man sich gern noch mit Leuten umgibt, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben oder zumindest gewisse Überschneidungen. Und wenn das Menschen sind, mit denen man viel Zeit verbringt und also auch viel redet, passiert es ganz oft, dass man sich, oder meistens sogar, passiert es, dass man sich sprachlich anpasst, also dass man sich sprachlich angleicht an diese Gruppe von Menschen, auch wenn sie nicht wissentlich und nicht bewusst diese Gruppe und diese Sprache, sprachliche Angleichen vorantreiben. So ist Musik, genau wie Sprache, eben ein Medium, ein verbindendes und manchmal auch ein trennendes Element, so. Ja, kurzum, also ich kann irgendwie Sprache und Musik schlecht voneinander trennen. Das ist so konzeptuelle Trennung für mich.
Würdest du noch was für uns singen?
Na klar. Es gibt da so ein traditionelle Musik, Melodie und Text. Das heißt Los Cuatro Muleros. Singe ich das auch gleich einfach mal vor, oder?
Sehr gerne.
De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda. El de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre? La calle arriba, la calle arriba, la calle arriba.
Mm-hmm. Das waren Los Cuatro Muleros, ein Lied aus Spanien, dem ein Text zugrunde liegt, der mit dem spanischen Dichter Federico García Lorca assoziiert wird. Hier habt ihr es gehört, gesungen von Antonio Morejón Caravaggio. Und Antonio, vielen Dank erstmal für das Lied. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch wissen, wie man dich finden kann, wenn man mehr von dir hören möchte.
Zum einen relativ oldschool, klassisch über Facebook, weil Internetseite ist erst im Aufbau. Aber da gibt es eine Musiker sozusagen, Page von mir. Und auf der sind dann auch meine aktuellen und auch vergangenen Projekte zu finden. Also unter diesen Projekten sind zum Beispiel Amalaya, wo auch du, Luisa, mit dabei bist. Und da haben wir dieses Jahr eine CD-Premiere, was mega aufregend ist. Dann bin ich oft Gastsänger bei Tango Amoratado. Das ist wiederum mit Fabian Klenzke, der auch bei Amalaya ist. Aber eben seit über 20 Jahren ein Tango-Duo hat mit einem Bandoneonspieler, Jürgen Kate. Und da auf Tanzveranstaltungen oder Konzerten bin ich öfter als Gastsänger unterwegs. Dann gibt es Robert A., was ich vorhin genannt habe. Das ist mit dem Dresdner Pianisten Fabian Klenzke und Leipziger Perkussionisten Josef Augsten.
Wir werden die Links, die du gerade genannt hast, auch in die Podcast-Beschreibung dieser Folge verlinken. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Antonio, bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden. Und ich werde mich jetzt verabschieden, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und schicke ganz liebe Grüße aus Leipzig zu dir nach Dresden, Antonio, und zu euch, wo auch immer ihr gerade seid. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Danke auch nochmal von meiner Seite. Danke, vielen herzlichen Dank für die Einladung und natürlich nicht zuletzt auch fürs Zuhören und das Interesse, was ihr uns entgegenbringt. Bis zum nächsten Mal. Danke aus Dresden und tschüss.